Irgendwie geht es mir auch jetzt so nie gross um mich, weil ich das Gefühl, ich kriege das hin. So. Aber wenn ich an die anderen denke, wenn ich das ein bisschen antue, das fällt mir sehr schwer.
Ich habe gewusst, wenn jetzt hier nicht operiert wird, dann ist es normal, dann stirbst du, oder? Ja, dann ist Ende Gelände.
Ja, in dem Moment ist mir einfach nur durch den Kopf, warum habe ich es nicht bekommen. Ja. Weil ich irgendwie nicht wollte, dass er jetzt so muss leiden muss in diesem Moment.
Und ich finde, das ist auch etwas, was eindrücklich ist, wie nach vielleicht einem gewissen Diagnosenschock oder neben dem, dass viele auch sagen, irgendwie ist mein Leben völlig anders, wie trotzdem kann eine gewisse Normalität weitergeführt werden. Und das ist etwas, was mich ehrlich gesagt immer wieder aufs Neue beeindruckt.
Erst gerade Mitte 20, wir schmieden grosse Pläne für die Zukunft und dann die Diagnose. Bösartiger Hirntumor. Wie gehen junge Erwachsene mit dieser Diagnose um? Was sind ihre Ängste? Wie geht es Angehörigen damit? Und wie finden die Betroffenen einen Weg zurück in die Normalität? Mein Name ist Melina Schneider und das ist der Podcast Unibal für einmal mit einer Spezialfolge.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
In dieser Folge wird das Thema Forschung ausnahmsweise nur einen kleinen Teil einnehmen. Im Zentrum sollen nämlich zwei junge Erwachsene stehen, die beide vor ein paar Jahren einen bösartigen Hirntumor diagnostiziert bekommen haben. Ich treffe Rudi Frey, der mit 27 zmitzt aus dem Leben gerissen worden ist und seinen geliebten Beruf als Kranführer hat mir so aufgegeben. Und jetzt, zuerst, habe ich mit Lorena von Büren abgemacht. Lorena ist eine gute Kollegin von mir und der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Durch sie habe ich erlebt, wie das Leben von einem jungen Menschen vom einen auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt werden. Und selber habe ich festgestellt, dass mich der Umgang mit dieser Diagnose auch ein bisschen überfordert. Wie viel soll ich fragen, wie es ihr geht, oder ist sie vielleicht einfach nur froh, wenn sie mal nicht über Diagnose reden muss? Alles Aspekte, die ich bisher nie angesprochen habe. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen ein mulmiges Bauchgefühl, als ich bei ihr vor der Wohnungstür im Basler Breite-Quartier stand. Bevor wir mit dem Podcast loslegen, gibt es aber noch Kaffee und Gipfeli und es ist wie immer, wenn wir uns sehen. Wir lachen viel und reden über die Wohnung, die sie im Sommer zusammen mit ihrer Partnerin bezieht oder über die bevorstehende Frauenfußball-EM. Aber über ihre Diagnose und das, was mit unserer Freundschaft macht, reden wir nicht. Das werden wir jetzt ändern. Wir machen es uns in ihrem Zimmer auf dem Bett gemütlich und fangen ganz von vorne an. Dort, wo es bei Lorena im Alter von 25 Jahren mit den ersten Symptomen angefangen hat. Im Sommer 2023.
Ich habe gemerkt, dass ich so plötzlich ganz starke Kopfschmerzen bekommen habe. Aus dem Nichts, das ist so ein bisschen, ich habe gemerkt, okay, jetzt tut der Nacken weh und dann ist es gestiegen und dann habe ich gewusst, jetzt kommt wieder so ein Anfall. Aber nur sehr kurz, also wirklich, was ist das, vielleicht so 30 Sekunden, einfach ganz stark.
Die Anfälle sind immer häufiger geworden. Über gut zwei Monate hinweg hat sich das gezogen und mit der Zeit hat sie dabei auch plötzlich nur noch ganz verschwommen gesehen und sie ist ihr schlagartig schlecht geworden.
Irgendwann am Tag habe ich dann auch eigentlich durchgehend mich übergeben und bin ich nur im Bett gelegen mit Kopfschmerzen. Dort habe ich gedacht, Scheiße, ich habe jetzt Migräne. Weil die Symptome sind irgendwie ähnlich gewesen.
Sie ist dann zum Hausarzt, aber auch er ist von normalem Kopf ausgegangen und hat Schmerztabletten verschrieben. Ihre Schwester aber, die selber in der Pflege arbeitet, hat nicht Glück gelassen und darauf bestanden, dass Lorena ins Spital auf den Notfall geht. Nach ein paar Stunden ist dann eine MRI, also ein Bild für ihren Kopf gemacht worden und dann ist der Neurologe mit den Bildern gekommen.
Dann habe ich das Bild vor mir gehabt und es war sehr offensichtlich, dass dort etwas nicht gut ist. Also der Tumor war riesig und hat man erkannt. Und er hat einfach so gestartet, so, ja, also hier sieht man jetzt die Schädeldecke und das ist hier die Augen oder keine Ahnung, hat einfach alles andere erklärt. Und am Schluss dann so, ja, und das sollte nicht da sein. Ja, das ist irgendwie noch, hat es eigentlich noch herzig gemacht. Ja, das ist dann schon erschreckend gewesen.
Für die Lorena war in dem Moment einfach klar gewesen, sie muss den Tumor möglichst bald ausoperieren lassen, um das Hirn von dem Druck zu befreien. Entsprechend erleichtert war sie, als die Operation gut verlaufen und das Kopfweh endlich weg war. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich von der Lorena ihre Diagnose erfahren habe. Nämlich, als die Operation vorbei und man davon ausgegangen ist, der Tumor sei gutartig. Das habe ich über Kollegen erfahren, weil wir dort ein paar Wochen keinen Kontakt hatten. An dem gutartig habe ich mich mega festgehabt. Umso grösser war dann der Schock, wo mir die Lorena ein paar Tage später geschrieben hat, dass die Untersuchungen das Gegenteil gezeigt haben. Und dass sie den Tumor zusätzlich mit Chemotherapie und Bestrahlung behandeln muss.
Also meine Schwester und ich haben dann irgendwie auch ein bisschen heulen. Und uns umarmt und meine Tante auch. Und irgendwie geht es mir auch jetzt so nie gross um mich. Weil ich habe das Gefühl, ich kriege das hin. So. Aber wenn ich an die anderen denke, wo ich das ein bisschen antue, das fällt mir sehr schwer.
Nach dem ersten Schock ist es aber noch weitergegangen. Ein paar Tage später haben ihre Ärzte erklärt, wie die Behandlung wird ablaufen. Und sie haben schliesslich auch gefragt, ob sie die Prognose wissen wollen.
Dort haben sie gesagt, dass so durchschnittliche Lebenserwartung für Leute mit dieser Prognose 8 Jahre ist. Und ich glaube, zuerst haben sie auch noch gesagt, dass der Tumor an sich nicht heilbar ist. Ja, dann habe ich natürlich auch vorrechnen. Also ich dachte so, ja shit, ich bin dann 33. das war dann ein Bitter gewesen, ja. Und dann, was ist mit all meinen Plänen von Familie gründen? Geht das ins Wasser? Und das finde ich, begleitet mich eigentlich bis jetzt. So die weite Zukunft. Weil die ist einfach ungewiss.
Ich musste Lehre schlucken, was Lorena mir damals bei einem Bierli am Rhein von diesen 8 Jahren erzählt hat. Ich hatte tausend Gedanken im Kopf, aber habe mich nicht getraut, Lorena damit zu konfrontieren. Jetzt spreche ich das erste Mal an.
Und ich habe einfach gemerkt, dass ich selber auch mega viele Fragen hatte und ich irgendwie dir die Fragen schon gerne stellen, aber ich kann nicht die sein, die noch zum 100. Mal auch noch fragt.
Yeah.
Und ich habe mich nicht mit dem belastet, aber ich hatte das Gefühl, dass du mir das Gefühl haben könntest, dass es mich nicht interessiert.
Uh-huh.
Das hat mich mega, teilweise mega verrissen irgendwie.
Yeah.
Ja. Ich weiß nicht, wie du das, wie nimmst du, also wie hast du das wahrgenommen?
Also ich bin immer jetzt einfach ganz allgemein, also du hättest dürfen fragen, wie viel du willst, was du willst, weil ich bin immer sehr offen mit allen darüber, habe ich darüber gesprochen. Und ich habe jetzt nie gedacht, so, oh mein Gott, das interessiert sie gar nicht. Das nicht. Nein.
Was mich von Anfang an beeindruckt hat, ist ihr positiver Umgang mit der Diagnose. Die lockere, teilweise auch humorvolle Art und Weise, wie sie davon erzählt, beruhigt mich immer wieder. Und gibt mir das Gefühl, ja, es kommt alles gut. Was zusätzlich Mut gemacht hat, Lorena hat die Behandlung gut vertragen. Sie war zwar ab und zu eklemiert von der Chemo, aber sonst hatte sie zum Glück kaum Symptome gehabt. Sie hat auch ihr Bachelorstudium in Industrial Design abschließen und einen neuen Job bei einem Start-up anfangen. Am meisten beschäftigt war sie, dass sie durch die lokale Bestrahlung vorne am Kopf ein rechtes Stück Haar verloren hat.
Einfach weil man es ansieht, dass man krank ist. Hat es aber wiederum gut können mit Kappen und Mützen verstecken.
Lorena ist damals auch zur psycho-onkologischen Beratung gegangen. Das sind Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die die Betroffenen und ihre Angehörigen in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Mir nimmt es Wunder, mit welchen Anliegen sie konfrontiert werden und was sie Betroffenen für Tipps im Umgang damit geben. Ich treffe darum Sabrina Elia, die als psycho-onkologische Psychotherapeutin am Basler Unispital arbeitet. Weil im Spital gerade umgebaut wird, probieren wir im Garten ein möglichst ruhiges Plätzchen zu finden. Sie erklärt mir, dass sie die Betroffenen und ihre Anliegen sehr unterschiedlich erlebe. Bei gewissen sind eine Art Krisenintervention nötig. Andere Patientinnen und Patienten sind hingegen sehr klar und ruhig.
Gewisse haben auch einen Diagnosenschock und können gar noch nicht so richtig benennen, wie sie sich fühlen oder was in ihrem Kopf vorgeht. Und andere, die haben ganz viele Gedanken und gehen schon sehr weit und haben dann teilweise auch schon Katastrophenfilme, was auf sie zugeht, die dann auch sehr prägt sind von dem, was sie halt wie sonst schon gehört haben oder wissen.
Bei Personen mit einem Diagnosenschock würde die Angst in alle Richtungen gehen.
Also sicher die Angst, werde ich an dem sterben? Wie lange kann ich mit dem leben? Was macht das mit mir? Was dort besonders ins Gewicht fällt, ist gerade bei Hirntumor, dass viele auch sehr Angst davor haben, wie fest werde ich mich als Mensch verändern? Mhm. Kann ich noch ich bleiben? Wie kann ich so weiterleben?
Was ein Hirntumor nämlich von den meisten anderen Krebsarten unterscheidet, ist, dass es zu kognitiven Einschränkungen kann kommen. Wie zum Beispiel, dass die Konzentration und das Gedächtnis nicht gleich gut funktionieren. Aber auch Wesensveränderungen sind nicht selten. Gewisse Betroffene werden reizbarer oder impulsiver. Es kommt darum vor, dass man längere Zeit arbeitsunfähig wird oder das Studium muss unterbrechen muss. Und dann der Wiedereinstieg nicht so klappt, wie man es sich erhofft.
Ich denke, das Thema berufliche, aber auch allgemeine Identität ist dort ganz fest mit dabei. Und wenn diese Stücke ein bisschen bedroht wird, dann hat das eine starke Auswirkung auch auf den Selbstwert, was auch kann dazu führen kann, dass gewisse Niedergeschlagenheit oder deprimierte, depressive Symptome können mehr auftreten oder auch gewisse Ängste können noch verstärkt vorhanden sein. Es ist einfach etwas, was die Menschen als sehr belastend erleben, wenn sie eigentlich nicht mehr dem so können nachgehen können, was sie immer gerne gemacht haben.
Umso wichtiger ist es, sagt Sabrina Elia, dass man dieser Feststellung Raum gibt, dass man darüber reden kann. Um so auch herauszufinden, was es genau ist, was einem fehlt und wie man das mit einer Alternative könnte ersetzen könnte. Es ist klar, ein Hirntumor ist für alle ein schwerer Einschnitt ins Leben, egal wie alt die Person ist. Aber gerade junge Erwachsene würden die Diagnose meistens speziell hart treffen.
Was dort sicher besonders ist, ist, dass sie halt einfach noch mal mehr aus dem Leben gerissen werden. Je jünger ein Mensch ist, desto mehr Themen, was habe ich für Pläne, wo möchte ich anreisen, wie möchte ich mich beruflich entwickeln. Und dann ist es natürlich noch mal viel extremer, dass nicht das altersadäquate Leben und Planen kann stattfinden. Das andere, was auch noch mal erschwerend ist, ist, dass wirklich auch, wenn man vielleicht schaut, wie es den Freunden, Freundinnen im Umfeld geht, man wenig Leute hat, die vielleicht ähnliche Situationen haben.
Nicht nur das Vergleichen mit Freundinnen und Freunden können ein Problem sein, sondern auch die Kommunikation. Das, was ich mit Lorena vorher besprochen habe. Etwas, was häufig zu Überforderungen kommt.
Und das ist schon etwas, wo ich sehr viel mit Patienten, Patientinnen anschaue. Auch wie kann man ein Stück weit ein bisschen Rahmen schaffen, wie kann man anderen Leuten auch sagen, was eigentlich hilfreich ist. Weil sehr häufig meint das Umfeld es gut und möchte einfach immer wieder nachfragen, wie geht es da, was ist rausgekommen und möchte sich sehr beteiligt zeigen. Und man selber möchte aber auch vielleicht über etwas ganz anderes reden und einfach auch über etwas lachen oder etwas Normales hören oder auch ein Problem von jemand anderem hören.
Sie erleben eine offene Kommunikation von außen als sehr befreiend für beide Seiten. Hilfreich sei auch, wenn die Betroffenen zum Beispiel sagen, dass sie Bescheid geben würden, wenn es etwas Neues gibt oder wenn sie das Bedürfnis haben zu reden. Das gebe im Umfeld auch Sicherheit. An dieser Stelle ein kurzer Einschub zu den Zahlen. Laut dem Bundesamt für Statistik erkranken in der Schweiz jährlich rund 700 Personen an einem bösartigen Hirntumor. Rund 560 Personen sterben daran. Es ist damit eine vergleichsweise seltene Krebsart, aber eine besonders aggressive, mit einer überdurchschnittlich hohen Sterblichkeitsrate. Junge Erwachsene gehören zusammen mit den Teenagern zu den Altersgruppen, die am wenigsten häufig betroffen sind. Das Medianalter liegt bei 65 Jahren. Aber die Statistik zeigt auch, die Zahlen steigen. Das liegt laut Gregor Hutter, leitender Arzt der Neurochirurgie am Unispital Basel, zu einem grossen Teil an den Fortschritt in der Diagnostik. Hirntumor werden heute häufiger und früher entdeckt. Andererseits würden sich die steigenden Zahlen auch mit dem steigenden Alter der Schweizer Bevölkerung erklären lassen. Was die konkreten Auslöser für einen Hirntumor sind, sind aber weiterhin unklar. Weil jedes Leben mit einem Hirntumor anders ist, interessiert mich noch eine weitere Geschichte. Ich treffe darum den Rudi Frey. Mit 27 ist bei ihm ein Tennisball grosser, bösartiger Hirntumor entdeckt worden. Das ist jetzt gut 5 Jahre her. Ich hole ihn nach dem Feuerofen im Bürgerspital in Basel ab. Hier, gerade neben der Grenze zu Frankreich, schafft er sie gut 2,5 Jahre. Ein Ort, zu dem er aber noch eine ganz andere Verbindung hat.
Hier in der Reha bin ich gesehen. Das ist cool.
Also du bist selber auch hier nach der Operation, oder?
Mhm. Okay. Das ist eine coole Sache. Das.
Ja, ich glaube noch recht. Also vom ist... ein bisschen abgelegen, nicht so, mhm. nicht so mhm. Trubel und so.
Das ist noch ein bisschen der Blausch. Blöd gesagt, der Blausch. Ja. Wir haben cool. einen Boccia gespielt und Zeugs und Sachen. Ja.
Was tönt wie entspannte Ferien mit Freunden, sind 6 Monate harte Arbeit gewesen. Wieder zurück ins Leben finden. Während der Chemotherapie hat Rudi das erste halbe Jahr in der Reha-Klinik gelebt. Er hatte mit Schwindel- und Gleichgewichtsproblemen zu kämpfen und die Energie war bei ihm jeweils im Nu verbraucht. Erst nach einem weiteren Jahr intensiven Behandlungen konnte er dann langsam wieder in die Arbeitswelt starten. Im Bürgerspital hat er einen geschützten Arbeitsplatz gefunden.
Dazu mal ist es richtig, also ist es katastrophal gewesen. Von der Konzentration her und alles, ja, ist das überhaupt nicht.
Also wo du gerade angefangen hast, also, dann.
Ja. Also da bin ich deutlich schlechter zu weg gewesen, ja.
Statt wie erhofft in der Schreinerei, hat er darum in der Gärtnerei angefangen, wo er nebst dem Garten vom Bürgerspital auch externe Gärten von Kunden betreut.
Ja, es ist eine schöne Arbeit im Garten, ja.
Ja.
Ist dankbar. Ja. Nicht nur mit, ja. Ja klar, wenn es noch gieche, wäre ich ganz gerne auf dem Kran, aber ja. Ist halt, ja. Muss gewisse Sachen fallen leichter, wenn es einfach akzeptiert, also akzeptierst, ja.
Der Rudi hat ursprünglich Maurer gelernt und sich dann zum Kranvierer weiterbilden lassen. Die Arbeit in seinem Kabinchen hoch oben über der Baustelle hat er geliebt. Aber die Schwindelanfälle und die mangelnde Konzentration haben eine Rückkehr nicht zugelassen. Ein Umstand, mit dem er am Anfang recht Mühe hatte. Es ist ihm aber schnell klar geworden, von dem will er sich nicht runterziehen.
Das habe ich gewusst, als ich dazu mal operiert worden bin. Ich will nicht in ein Loch haben, weil von dort ist es noch dann schwierig, wieder raufzukommen. Ja.
Wir steigen im Bus und machen uns auf den Weg zu ihm heim ins Baselbieter Reigoldswil, wo er aufgewachsen ist und heute noch lebt. Im Zug erzählt er mir dann, wie bei ihm die Symptome im Frühling 2020 langsam angefangen haben.
Das weiss ich noch. Auf der Baustelle war und nachher hast du irgendwie 2 Wochen lang. Ja, etwa 2 Wochen lang habe ich nicht gewusst, was ich habe, aber ich wusste, ich habe etwas. Und dann habe ich noch so Witzel gemacht. Zum Bauführen, ja, es geht mir nicht so gut. Ich habe irgendwie Krebs oder Zeugs und Sachen. Und nachher ist es dann schlimmer und schlimmer geworden. Nachher, bis ich eigentlich nur noch den Tee gebrochen habe und einfach nicht mehr reingegangen, irgendwie eine ganze Woche auf dem Sofa gelegen, weil ich nicht mehr mögen.
Der Arzt hat am Anfang noch vermutet, es könnte mit einem eingeklemmten Nerv im Nacken zusammenhängen und dem Rudi darum einen Physiothermin verschrieben. In der Zwischenzeit ist es ihm aber zunehmend schlechter gegangen.
Der Arzt hat mir angerufen, wieso dass ich nicht zu diesem Termin pünktlich erschienen bin. Und nachher haben wir gesagt, ja, ich bin so scheitert, dass ich entweder mit der ÖV zusammen fallen oder ja, es ist nicht ich und ich gerne hätte, dass ein Krankenwagen mich mal wirklich holen. Und dann bin ich gemütlich mit dem Ambulanzauto auf Lierschl runtergefahren. Da hat die Bilo gefragt, weiter mit Blaulicht. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht präsent.
Wie der Rudi humorvoll auf die schwierige Zeit zurückschaut, ist bemerkenswert. Dabei war es damals mehr als nur präsent gewesen. Nach dem Emery, wo der Arzt ein Bild von seinem Kopf erstellt hat, war dann die Diagnose klar. Ein Hirntumor, der möglichst schnell operiert werden muss.
Nachher haben sie mir ein Papier vor die Nase gehabt, was alles passieren kann und Zeugs und Sachen. Das hat mich eigentlich nicht gross interessiert, weil ich wusste, wenn ich jetzt da nicht operiert wird, dann ist normal, dann stirbst du, oder? Ja. Dann ist Ende Gelände.
Wir sind jetzt mit Rudi daheim angekommen. In einer gemütlichen Wohnung, mitten im Dorf, in Reigoldswil. Ich will vom Rudi noch wissen, was ihm im Moment von der Diagnose durch den Kopf gegangen ist.
Ja, Das ist noch schwierig. Also, ja. Ich bin ehrlich gesagt fast erleichtert gewesen, weil ich nicht gewusst habe, einen Monat lang, was es ist. Und habe endlich gewusst, dass es Krebs ist. Und mir ist eigentlich gleich gewesen, was es ist, egal wie schlimm und so. Hauptsache ich habe gewusst, was es ist.
Die Tragweite, was der Tumor alles verfolgen kann oder wird haben, sie ihm zu diesem Zeitpunkt aber nicht bewusst gewesen.
Ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht wirklich grosse Zeit genommen oder gehabt. Und dann ja, realisiert habe ich das auch ziemlich spät. Ja. Die Mutter gesagt hat, dass ja, es geht ein Jahr und dann ist alles wieder gut. Also, ja, so ein Kratzer oder so. Ja. Aber es war dann schon ein grösserer Kratzer gewesen, würde ich sagen. Ja.
Als Rudi und ich uns ein paar Wochen vorher das erste Mal getroffen haben, ist mir eine Aussage besonders in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, für ihn sei es okay. Er könne mit der Diagnose leben. Für das Umfeld sei es aber schwierig. Mir nimmt darum Wunder, wie es der Familie damit geht. Seine Schwester Dana erinnert sich noch gut an die ungewisse Zeit vor der Diagnose. Der Rudi war bei den Eltern daheim, wo es ihm so schlecht gegangen ist. Und Dana musste zuschauen, wie ihr Bruder zunehmend an Kraft verliert.
Und dann haben wir irgendwann gemerkt, er wird auch ein bisschen aggressiv tatsächlich. Also persönlich, weil er halt einfach die Schmerzen nicht mehr trägt. Und wir haben ja nicht gewusst, was wir machen sollen, weil wenn wir ihn angesprochen haben, war er eben hässig. Und ich nehme es mir überhaupt nicht übel, weil er hat gelitten. Also in meinen Augen hat es mir recht weh, so zuzuschauen, wie er dort wie irgendwie so schon fast als wüsste, dass er demnächst stirbt. So.
Sie sind dann froh gewesen, hat sich der Rudi nach längerem Bearbeiten überzeugen lassen, ins Spital zu gehen. Und kurz nach Farbe hat dann auch das Telefon geläutet.
Und ich muss sagen, also bei uns ist in dem Moment, wo wir es erfahren haben, am Telefon, ist schon die Welt zusammengebrochen. Also man merkt jetzt auch bei meiner Stimme, zittert ein bisschen. Und also in dem Moment ist mir einfach nur durch den Kopf, warum habe ich es nicht bekommen. Ja. Weil ich irgendwie nicht wollte, dass er jetzt so muss leiden muss in dem Moment.
Die Spezialistin am Telefon konnte die Familie aber ein Stück weit beruhigen. Sie haben gemerkt, die Rudi ist in guten Händen. Nach der Operation hat sich die Familie rasch organisiert. Der grosse Bruder hat ihn jeweils zu den Arzttermin gefahren, Dana hat ihn zur Reha gebracht und wieder abgeholt. Und mit der Zeit hat Rudi dann auch wieder selbstständig den Termin wahrnehmen.
Und dann war es für uns immer einfacher gewesen, um wieder oben runterzukommen von den Ängsten, die wir hatten, die ganze Zeit. Mhm. Weil wir haben natürlich auch nicht gewusst am Anfang, was passiert. Also, wir haben gewusst, er wird Notfall operiert und nachher kommt der Chemo. Aber schon bei der OP jetzt angefangen. Schafft es oder schafft es nicht.
Das Wichtigste war, seine Grenzen zu respektieren und darauf zu vertrauen, dass er die Grenzen selber kennt. Das hat der Familie Sicherheit gegeben und seine humorvolle Art hat sie zusätzlich beruhigt. Ich will wissen, was Sabrina Lia, die Psycho-Onkologin, für Tipps gibt, wie man als Angehörige mit dieser belastenden Situation besser umgehen kann.
Also ich denke, es kann wie wichtig sein, dass es wie die Möglichkeit gibt, dass man auch mal über den Stress auch miteinander reden kann, als Paar, als Familie. Aber dass es wie auch gut dosiert ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, sich gegenseitig zu sagen, wann ist es vielleicht auch gerade für den Moment, das gerade ein bisschen zu viel.
Die psychische Belastung für Angehörige ist gross. Sie entwickeln Ängste, teilweise gerade depressive Symptome. In so einem Moment ist es wichtig, dass man professionelle Unterstützung holt.
Und sehr häufig, wenn Angehörige in diesem Moment stark sind, haben das Gefühl, es ist nicht berechtigt, dass sie jetzt auch dürfen Emotionen zeigen. Das ist das, was ich fast am meisten antreffe.
Dabei ist den Patientinnen und Patienten völlig bewusst, dass die Angehörigen traurig sind oder Angst haben um sie. Und wenn man die Gefühle ausspricht, können wir ein umso besseres Team sein. Auch für Lorena ist es das, was sie bis heute am meisten beschäftigt. Wie geht es meinen Liebsten mit dieser Diagnose oder mit dem Gedanken, dass der Tumor zurückkehren könnte?
Ja, eigentlich das Schlimmste für mich ist, wenn ich, also die Vorstellung, wenn es halt irgendwann in ein paar Jahren nicht gut kommt und dass ich einfach meine Liebsten muss zurücklassen muss und dass ich ihnen das, ja, die Schmerzen wird zubereiten. Ja. Vielleicht ist es für mich auch, was das angeht, noch mal schwerer. Vor allem jetzt bei meiner Schwester und meinem Vater, weil ich durch meine Mutter eigentlich miterlebt habe, die auch verstorben ist, auch an Krebs. Wie es ist, jemanden zu verlieren. Und die Vorstellung, dass ich das dann wie noch mal antue, so ein zweites Mal, das ist. Ja, das tut weh.
Ihre Mami hatte zuerst Brustkrebs, der dann aber gestreut hat, sodass sich unter anderem im Hirn Ableger gebildet haben. Als Lorena 14 Jahre alt war, ist sie verstorben. Durch die Hirntumordiagnose von Lorena ist die Familie noch mal enger zusammengerückt. Für das sind sie sehr dankbar. Eine wichtige Stütze ist auch ihre Partnerin, Lena. Mit ihr reden sie oft über die Zukunft, zum Beispiel über die Familienplanung. Weil die Chemotherapie negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit könnte haben, wäre die Möglichkeit im Raum gestanden, dass Lorena ihre Eizellen einfrieren lässt. Ein Prozess, der aber den Start der Chemo verzögert hat.
Und dort ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir gerade starten. Also, wie es mir gesagt wurde. Und darum habe ich das dann. Das war wirklich ein Termin, wo sehr schnell alles gegangen ist. Und ich mich eigentlich gerade dort dann irgendwie auch entschieden habe, also, okay, nein, wir starten mit der Therapie.
Auch wenn sie sich gerne noch ein bisschen mehr Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, bereuen würde sie den Entscheid nicht. Als gleichgeschlechtliches Paar ist das Thema Kinderkriegen allgemein ein komplexes, wo es verschiedene Varianten gibt. Eine andere Frage würde sie darum mehr beschäftigen.
Eher dann, ob man es macht, weil will ich dann meine Familie gewinnen. Ja, allein lassen. Aber jetzt ist es aktuell schon so, hey doch, wir wollen Familie gründen. Ja, wie es dann aussieht, wenn es wirklich das in die Wege geleitet wird, weiß ich nicht.
Mit der Frage zur Familienplanung ist auch der Rudi damals konfrontiert worden. Der Arzt hat ihn vor der Behandlung darüber aufgeklärt, dass unfruchtbar könnte werden.
Währenddessen habe ich mir nicht wirklich grosse Gedanken gemacht. Da hatte ich ein bisschen andere Sachen gehabt. Schlug die Chemo an, was bringt, wenn du nachher noch fruchtbar wärst. Und die Chemo schlug nicht an. Das bringt eigentlich nicht viel.
Er hat die Zeit darum möglichst fest geniessen.
Ich habe noch alle Sachen gemacht, die ich so hatte. Also wenn es nicht angeschlagen hätte, ich das Ganze, dann hätte ich noch also Big Snowboard fahren, bin an See mit Freundin treffen und ja, so Sachen. Ich bin besser mit Freunden, ja.
Er hat sich für all das Zeit genommen, was ihm Spass macht. Auch wenn schon eine einfache Fahrt mit dem Snowboard eine höllische Anstrengung bedeutet hat. Seine Energie sei zwar immer noch nicht bei 100%, aber es geht Stück für Stück vorwärts. Rudi ist viel in Bewegung, spielt Fußball, geht biken, ist im Schützenverein oder auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch wenn es am Ende viel ist, will das Leben voll auskosten. Darum macht er sich nicht so viel Gedanken, was die Zukunft anbelangt.
Also, dass der Krebs wieder zurückkommen kann, das ist gut möglich. Also, ich wäre parat.
Das ist eine Kampfansage.
Ja, genau. Ja.
Ob der Krebs könnte zurückkommen, eine Frage, die sich an Lorena nicht mehr zu fest den Kopf darüber will zerbrechen. Schlussendlich können ihr niemand sagen, wie lange sie noch wird leben. Zudem basiere der durchschnittliche Überlebenswert von 8 Jahren zum grossen Teil auf Männern, auf Personen, die deutlich älter sind als sie und häufig auch einen ungesunden Lebensstil feiern.
Es kann mir keiner sagen, wie lange ich habe. Und ja, ich glaube so, als würde ich alt werden. Irgendwie. Weil ja, irgendwie wäre es ja auch schade, wenn ich all die Pläne nicht mache und nachher mega alt werde und so. Und dann bereue ich vielleicht. Darum denke ich aber auch, probiere ich nicht allzu weit in die weite Zukunft zu denken. Mhm. Viel mehr im Jetzt.
Und das Jetzt ist positiv. Die Chemotherapie und Bestrahlung hat sie hinter sich und die haben angeschlagen. Im Moment geht sie noch alle 3 Monate zum MRI, um ein Bild vom Kopf zu machen und überprüfen, ob kein neuer Tumor wächst. Ein Termin, den sie aber nicht gross stressen würde. Sie ging nicht davon aus, dass der Tumor gerade wieder kommt. Hoffnung macht auch die grossen Fortschritte in der Medizin. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, mit neuen Therapien immer mehr Krebsarten zu besiegen. Und auch an Behandlungen von bösartigen Hirntumoren wird geforscht. Eine Therapie, die solche Tumoren dauerhaft zum Verschwinden bringt, gibt es bisher noch nicht. Das will der Dr. Gregor Hutter, leitender Arzt von der Neurochirurgie am Unispital Basel und Forschungsleiter am Departement Biomedizin, zusammen mit seinem Forschungsteam ändern. Sie entwickeln derzeit eine Immuntherapie, die Glioblastom, also die häufigste und aggressivste Hirntumorart bei Erwachsenen, mehrfach angreifen soll.
Das Glioblastom ist eigentlich einer der grossen ungelösten Probleme in der Medizin. Oder? Wir haben extrem viel Forschung, wurde schon gemacht in den letzten Dekaden und man kommt eigentlich nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Das ist ein sehr aggressiver, sehr infiltrativ wachsender Tumor, der zum Teil wirklich explodieren kann.
Für die Betroffenen sind es tragische Schicksalsschläge. Trotz Operation, Chemo und Bestrahlung kommen die Tumore oft in ein paar Monaten wieder zurück. Das Problem, das Glioblastom nutzt eigentlich gute Immunzellen aus und macht sie zu Fresszellen. Der Gregor Hutter und sein Team versuchen darum bei ihrer Therapie verschiedene Ansätze zu kombinieren. Einerseits dienen sie sogenannte T-Zellen der Patienten genetisch so verändern, dass sie den Tumor angreifen.
Und andererseits haben wir den T-Zellen auch die Information sozusagen implantiert, dass sie die Fresszellen, die eben sehr häufig in diesen Glioblastomen vorkommen, umprogrammieren können. Und das führt dazu, dass die Fresszellen, die im Tumor sind, sehr stark aktiviert werden und zusätzlich beginnen, den Tumor aufzufressen.
Die Methode hat das Forschungsteam an Mäusen getestet und hat Wirkung gezeigt. Die Tumore sind meistens innerhalb von einer Woche verschwunden. Nächstes Jahr im Frühling werden sie die Therapie ein erstes Mal an einem Patienten testen.
Ja, wir gehen eigentlich vom besten Fall aus. Also wir erwarten schon ein gutes Ansprechen, zumindest am Anfang. Viele Leute haben schon versucht, beim Glioblastom wirklich einen Gamechanger hinzukriegen. Bis jetzt ist es nicht gelungen. Also wir hoffen uns schon, dass wir ein längeres Überleben, zumindest für einige Monate bis Jahre, erreichen können und im besten Fall ein Langzeitüberleben.
Er sei vorsichtig optimistisch, betont der Gregor Hutter, der selber schon seit bald 20 Jahren an Hirntumor forscht. Bis es sich dann in einer Standardtherapie würde niederschlagen, könnte das mehrere Jahre bis ein Jahrzehnt dauern. Das Positive aber, mit dieser Immuntherapie könnten höchstwahrscheinlich auch andere Krebsarten oder auch andere bösartige Hirntumore wie die von Lorena oder Rudi behandelt werden. So positiv und rasch die Fortschritte in der Medizin sind, es ist Zukunftsmusik. Für den Rudi zählt es darum am meisten, was ihm jetzt ist. Und das ist wie bei Lorena positiv. Im Sommer hat er seine vorerst letzte Untersuchung vom Kopf. Durch die Hirntumordiagnose hat Rudi auch viel dürfen lernen.
Nur wegen einem Mückli mache ich keinen Elefant, weil das verbrauche ich meine Energie heutzutage sicher nicht mehr. Also tendenziell bin ich aus dem etwas Negatives gibt es nicht. Für mich gibt es das nicht. Dann macht man einfach aus etwas Negativem etwas Positives. Aus jedem Negativen kannst du etwas lernen. Ja.
Die Diagnose hat aber auch noch andere positive Aspekte mit sich gebracht. Zum Beispiel hat er durch einen Anlass von der Krebsliga seine Leidenschaft fürs Segeln und das Wasser entdeckt. Das würde er auch gerne zu seinem Beruf machen. Und zum Beispiel in einer Bootswerft im Seeland arbeiten.
Dann irgendwie, wenn sich das von der Energie noch erlaubt, irgendwie vielleicht auch eine Bootsprüfung, dass ich mich dann schlussendlich irgendwie auf einem See kann absetzen und mich als Skipper könnte vermieten, das wäre natürlich das Beste, ja.
Die positive Einstellung, die viele Patientinnen und Patienten haben, die auch einen Weg zurück in die Normalität finden, das beeindruckt die Psycho-Onkologin Sabrina Alia.
Und ich finde, das ist auch etwas, was eindrücklich ist, wie nach vielleicht einem gewissen Diagnosenschock oder neben dem, dass viele auch sagen, irgendwie ist mein Leben völlig anders, wie trotzdem kann eine gewisse Normalität weitergeführt werden. Und das ist etwas, was mich ehrlich gesagt immer wieder aufs Neue beeindruckt.
Auch Lorena hat wieder zurück in einen normalen Alltag gefunden. Und auch sie hat Positives können aus dieser Diagnose ziehen.
Früher war mir schon auch wichtig, was wird aus mir. Aber der Druck, oder wie auch immer, habe ich mir selber gemacht. Also einfach die Ansprüche an mir selber sind recht hoch immer. Und jetzt ist alles ein bisschen entspannter. Ja, und ich glaube, ich kann auch sagen, hey, ich habe das geschafft und gemeistert. Was kann gross Schlimmes passieren, irgendwie.
Hoffnung mache ich ihr, dass es ihr körperlich gut geht. Andere Betroffene von einem Hirntumor wollen sie Mut zusprechen. Auch wenn es am Anfang schwierig ist, findet man oft den Weg, wie man gut damit weiterleben kann, sagt Lorena. Und auch von der Rudi steht fest.
Es rendiert sich immer. Immer irgendetwas zu machen. Nie aufzugeben, ist immer schon mein Motto gewesen. Egal was ist. Egal wie es kommt.
Die Begegnungen haben mir gezeigt, wie unterschiedlich das Leben mit einem Hirntumor kann sein. Und das hat auch Sabrina Elia betont. Wichtig ist, dass man nicht mit einer vorgefertigten Meinung auf die Betroffenen zugeht und direkt das Horrorszenario im Kopf hat, was die Folgen können sein. Es ist und bleibt zwar ein schwerer Schicksalsschlag, aber für viele Betroffene gibt es trotz allem einen Weg zurück in die Normalität. Das macht Mut. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die beim Podcast mitgewirkt haben. Allen voran der Lorena und dem Rudi, wo ihre Geschichte so offen mit uns geteilt haben. Und euch daheim danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dient doch den Podcast gerne kommentieren, weiterschicken und abonnieren. Und wer mehr über die Hirntumorforschung von Gregor Hutter will erfahren, kann die vollständige Uniball-Folge hören, die ich mit ihm aufgezeichnet habe. Den Link findet ihr unten in den Shownotes.